Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Veronika Köppen-Ursig zum Thema Neue Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der Osteoporose. Was ist wichtig? Viel Spaß beim Zuhören.
Und dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich ganz riesengroß, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich freue mich sehr über meine Gesprächspartnerin, die schon mal bei uns im Podcast war. Wenn ich es richtig sehe, war das im März 2022. Liebe Vroni, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung, Kai. Ich bin gerne wieder dabei.
Ich habe es gerade schon mal erzählt. Dein Podcast aus dem Jahr 2022, in dem wir über Osteoporose gesprochen haben, gehört zu den meistgehörtesten und zu den Podcasts, die am meisten Publikumsreaktionen so hervorgerufen haben. Also wo viele gesagt haben, Mensch, das war ein ganz, ganz toller Beitrag. Deswegen ist es sehr, sehr schön, dass du nochmal da bist. Es gibt aber auch einen konkreten Grund, warum wir heute nochmal miteinander sprechen, weil es nämlich seit Ende 2023, wenn ich das richtig beobachtet habe, gibt es neue Leitlinien zum Thema Osteoporose. Bruni, möchtest du ganz am Anfang nochmal ganz kurz erzählen, was dein beruflicher Hintergrund ist, damit alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind?
Sehr gerne. Also ich bin im Klinikum Freising in der Orthopädie und Unfallchirurgie und bin dort Oberärztin für die Diagnostik und Therapie von Osteoporose. Ich habe ursprünglich mal zu Osteoporose geforscht und hatte auch das Glück, mal im Osteoporosezentrum am Klinikum rechts der Isar zu arbeiten und die Knochen Gesundheit ist einfach ein Thema, was mich sehr fasziniert und wofür ich mich sehr einsetze, was ich für sehr wichtig halte. Und genau, es ist praktisch mein Daily Business in der Klinik. Und wenn ich wieder Zeit haben werde, dann poste ich auch ab und zu unter Instagram, unter knackige Knochen, ein paar Hinweise zu Knochengesundheit und was es alles so zu wissen gibt über Osteoporose. Genau, und ja, die neue Leitlinie ist im Dezember letzten Jahres schon rausgekommen und ich finde in vielerlei Hinsicht auch ein sehr erfreulicher Paradigmenwechsel, kann man schon fast sagen. Und deswegen freue ich mich, wenn wir besprechen, was alles neu ist.
Ich habe noch als Engramm von dir, dass du die Greta Thunberg der Osteoporose bist. Das fand ich lustig, weil man ja anscheinend wirklich mit wenig Maßnahmen theoretisch sehr, sehr viel bewirken kann, was Osteoporose-Prophylaxe, aber auch was die Therapie betrifft. Bruni, dann lass uns mal starten in die neue Leitlinie. Bevor wir das tun, auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass alle, die den Podcast von dir aus dem März 2022 noch nicht gehört haben, dass sie das gerne nachholen sollten, weil da einfach ganz viele grundlegende Informationen zu finden sind. Und wir wollten jetzt ja heute mal rausarbeiten, was sich geändert hat in der neuen Leitlinie. Vielleicht als erstes die Frage an dich, Veronika, wie ist das mit der Zielgruppe der Leitlinie sozusagen? Also für wen ist diese Leitlinie geschrieben? Hat sich diesbezüglich was geändert?
Genau, also die Leitlinie, die richtet sich wieder an die Diagnostik und Therapie von Patienten mit Osteoporose. Und da gab es diesbezüglich eine Änderung, dass es jetzt sich mittlerweile an alle Frauen und Männer ab dem 50. Lebensjahr richtet. Also an alle postmenopausalen Frauen und Männer, da war früher die Altersgrenze höher gewesen. Und insgesamt werden wir ja in Deutschland auch mehr Osteoporose-betroffene Patienten, nicht nur, weil jetzt sozusagen die Diagnostikschwelle in der neuen Leitlinie gesenkt wird, sondern einfach auch, weil wir diese alternde Bevölkerung haben und die einfach, die überleben länger. Das heißt, es gibt eine höhere Prävalenz der Osteoporose.
Mhm. Du hast gerade schon das Thema Diagnostik angesprochen. Was ist da neu? Also welche diagnostischen Aspekte gibt es? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit die Diagnose Osteoporose gestellt werden kann?
Genau, also auch da ist die Leitlinie ein bisschen genauer geworden. Und ich finde, stärkt auch uns Ärzten den Rücken. Und zwar sagt die, bei Vorliegen von einer Risikokonstellation kann schon bei Frauen und Männern ab 50 Jahren die Diagnostik empfohlen und eben gemacht werden. Prinzipiell sollte man eine Diagnostik ab dem 70. Lebensjahr anbieten den Patienten. Das ist einfach nochmal zwei starke Aussagen, dass wir eben auch bei diesen Patienten eine Diagnostik betreiben können. Das ist auch unter anderem darin dadurch eingefügt, weil die Krankenkassen ja oft zum Beispiel eine Knochendichtemessung erst zahlen, wenn bereits eine Fraktur erfolgt ist. Und es ist ja sehr schade, weil man da ein tolles Therapiefenster sozusagen verpasst und der Patient eine Fraktur erstmal erleiden muss. Und deswegen ist es schön, dass sich die neue Leitlinie da so genau positioniert. Bei der Diagnostik selbst hat sich nicht viel geändert. Es wird nach wie vor empfohlen, dass man ein Osteoporose-Labor macht. Wenn man da Auffälligkeiten entdeckt, ist es auch schön, in der neuen Leitlinie ist da ein bisschen genauer aufgedröselt. Was mache ich denn, wenn ich mich jetzt nicht tagtäglich mit Osteoporose befasse oder mit Knochengesundheit oder knochenspezifischen Erkrankungen und zum Beispiel die AP, die alkalische Phosphatase, ist erhöht oder erniedrigt, dann gibt es in der neuen Leitlinie jetzt auch eine Tabelle so, welche weiterführende Diagnostik macht jetzt Sinn oder welchen Parameter sollte ich noch abchecken. Das finde ich sehr, sehr schön. Gleich geblieben ist, dass für die Knochendichtemessung die DEXA empfohlen wird, und zwar wenn möglich an beiden proximalen Femora und an der Lendenwirbelsäule. Eine andere bildgebende Diagnostik, wie zum Beispiel ein QCT oder Ultraschallmessungen, werden nicht standardmäßig empfohlen in der neuen Leitlinie. Die neue Leitlinie beruht auch wieder in ihrer Risikoberechnung auf den DEXA-Werten. Die sagen aber, wenn man zum Beispiel schwer adipöse Patienten hat, dann kann man zum Beispiel auch die DEXA am Radius heranziehen oder man kann auch ein QCT machen. Man muss es halt nur wissen, dass man die T-Scores nicht so eins zu eins übernehmen darf, sondern dass es eher so ein Anhaltspunkt ist für eine Verlaufsdiagnostik oder um abzuschätzen, wie knochengesund oder knochenkrank der Patient schon ist.
Du hast gerade erzählt, dass es eine genauere Empfehlung dazu gibt, wer wann welche Diagnostik und welche Therapie erhalten soll. Und du hast das Wort Risikorechner in den Mund genommen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie der aufgebaut ist?
Also das Tolle an der neuen Leitlinie ist, dass sie eben einen Risikorechner oder sozusagen als Algorithmus wirkt, ähnlich wie vielleicht einige von euch den Frax-Risikorechner kennen, haben wir jetzt sozusagen unseren eigenen deutschen Risikorechner. Leider ist sozusagen das Webtool oder die App noch nicht zum Download bereit. Das dauert wohl länger als gedacht. Da gibt es wohl Probleme beim Programmieren oder bei der Zulassung als Medizinprodukt. Ich habe jetzt verschiedene Theorien gehört, warum es noch nicht online ist, aber man kann sich trotzdem schon mit Hilfe von der Tabelle an der neuen Risikoleitlinie oder an der neuen Leitlinie orientieren. Und auch der BVOU, der hat schon sozusagen eine Knock-Off-Version von diesem Risikorechner programmiert. Das heißt, den kann man sich schon kostenlos runterladen und hernehmen. Aber der offizielle Risikorechner, der wird auch noch vom Dachverband für Osteologie ausgegeben. Und was einfach sehr schön ist bei dem Risikorechner, ist, dass verschiedene Risikofaktoren einfach mit einer unterschiedlichen Wichtung einfließen können. Und dass man dann praktisch altersabhängig Und eben abhängig davon, welche Risikofaktoren, wie viele Risikofaktoren und dann auch mit einer Knochendichte oder auch ohne Knochendichte, das ist neu, die alte Linie, da hat man nach der alten Leitlinie hat man eigentlich fast immer einen T-Score sozusagen gebraucht von der DEXA-Messung. Jetzt geht es auch so, dass wir ohne T-Score trotzdem den Risikorechner hernehmen können. Und das ist einfach sehr schön, weil es uns immer niederschwelliger macht, die Diagnose Osteoporose zu stellen und auch niederschwelliger in die Therapie, in die spezifische Therapie der Osteoporose zu gehen.
Immer mit dem Ziel, dass man versucht zu verhindern, dass es überhaupt zu Frakturen kommt und zu Folgeerscheinungen, nehme ich an. Wenn wir jetzt zur Therapie kommen und die Therapie jetzt vergleichen zu der alten oder mit der alten Leitlinie, die es gab. Als erste Frage vielleicht, gibt es neue Medikamente, die sich jetzt in der neuen Leitlinie auch finden? Oder ist sozusagen der Köcher, den wir da haben, und die Pfeile, die wir im Köcher haben, sind die gleich geblieben?
Ja und nein. Also es gibt bei der spezifischen Osteoporose-Therapie die Neuerung, dass jetzt Romosozumab ja zwischenzeitlich auf den Markt gekommen schon ist. Das ist jetzt natürlich auch in der neuen Leitlinie implementiert. Und es hat eine, ich sage jetzt mal, sogenannte AAA-Zulassung. Es hat jetzt nichts mit dem Aktienmarkt zu tun, sondern das bedeutet, das ist für Wirbelkörperfrakturen, periphere Frakturen und proximale Frakturen hat es praktisch, proximale Femurfrakturen hat es die AAA-Zulassung, was halt da jeweils die best, sozusagen einen sehr hohen Wert bei der Frakturprävention hat. Und so eine AAA-Zulassung hat sich außerdem noch Teriparatid sozusagen durch neue Studien erarbeitet. Das war in der alten Leitlinie noch kein AAA und das hat jetzt eine AAA-Zulassung, das ist jetzt nicht, weil das Medikament wirksamer geworden ist, sondern weil es halt jetzt eben auch Studien zu peripheren Frakturen wie Radiusfrakturen gibt oder proximalen Femurfrakturen. Und klassischerweise werden die Zulassung oder die meisten Studien der Osteoporose, die fangen meistens erstmal mit der Wirbelkörperfraktur an.
Veronika, du hast jetzt gerade erzählt, was es für neue Medikamente gibt, die auf dem Markt sind, die auch in der Leitlinie erwähnt werden. Du hast es vorhin aber auch schon mal angedeutet, dass es einen gewissen Paradigmenwechsel gegeben hat in den neuen Leitlinien, was so die Strategie der Therapie betrifft, beziehungsweise ja, welche Medikamente man zu welchem Zeitpunkt einsetzt. Lass uns aber noch mal ganz kurz, bevor wir da reingehen, vorne anfangen. Also wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Elemente der Therapie anschaut, zum Beispiel die Basistherapie, gibt es da Veränderungen in den neuen Leitlinien?
Es gibt nicht direkt eine Veränderung. Sie ist nur wieder ein bisschen, sag ich mal, genauer und detaillierter geworden. Was geblieben ist, dass wir empfehlen, die ausreichende Versorgung mit Calcium idealerweise über die Nahrung. Da sollte man so 1 bis 1,5 Gramm täglich anstreben. Die Leitlinie empfiehlt nach wie vor 800 Einheiten Vitamin D täglich. Da hatte ich ja auch schon beim letzten Podcast gesagt, das ist aus meiner klinischen Erfahrung zu wenig. Aber die Leitlinie basiert sich ja immer nur auf Studien und nicht sozusagen auf persönliche Erfahrungswerte. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch sehr lange diese 800 Einheiten täglich mit uns mittragen in der Leitlinie. Aber sie schreibt, was neu hinzugekommen ist, dass sie sagt, die tägliche Substitution sollte 4000 Einheiten als Dauerdosierung nicht überschreiten und als Maximalbose sollte man 20.000 Einheiten die Woche nicht überschreiten. Das heißt, sie gibt uns da so ein bisschen einen Rahmen und deutet eben auch schon an, dass es eben auch durchaus eine Wahrheit abseits der 800 Einheiten täglich geben kann. Und die Leitlinie schreibt auch erstmals was zu Vitamin K. Das ist, sag ich mal, relativ in Mode. Viele Patienten fragen danach oder substituieren das von Haus aus selbst. Und da sagt die Leitlinie so bisher, sage ich mal, bei chronischen oder schwer kranken Patienten mit einem Vitamin K-Mangel kann man unter Beachtung der Nebenwirkungen Vitamin substituieren. Eine spezifische Therapie mit Vitamin K2 wird nicht empfohlen. Das ist also, sie adressieren damit Vitamin K, halten sich aber gleichzeitig noch relativ bedeckt, weil es ist, Stand heute sozusagen, es ist nicht wirklich möglich, Vitamin K direkt zu messen. Man hat ja so ein bisschen über die Blutgerinnung, also über den Quickwert, kann man sich manchmal denken, oh Gott, der hat zu viel Makoma gehabt, der braucht jetzt ein bisschen mehr Vitamin K. Ansonsten kann man es nur über indirekt über Osteokalzin-Karboxylierung nachweisen und das ist halt noch nicht standardmäßig und es ist sehr schwer. Aber es ist zumindest mal eine Stellungnahme zum Vitamin K, weil einfach viele Patienten danach fragen.
Wenn du jetzt vielleicht noch mal einen Schritt weitergehen kannst zu den anderen therapeutischen Möglichkeiten. Du hast es vorhin auch schon gesagt, es gibt so diesen Paradigmenwechsel zu Osteoanabola-Therapie. Erklär uns das bitte.
Würde ich fast sagen, auch eine der anderen bahnbrechendsten Sachen, dass jetzt es einige Indikationen gibt, wo die Leitlinie einfach deutlich sagt, Osteoanabol first. Und ich denke auch unter anderem, dass die Leitlinie sich deswegen so deutlich dafür positioniert, weil in der Peripherie oft mit den KV noch dieser Mythos, oder es ist leider kein Mythos, sozusagen dieses ungeschriebene Gesetz, dass mindestens 80% der Patienten mit oralen Bisphosphonaten versorgt sein müssen, bevor man irgendwas anderes aus der Palette der Osteoporose-Medikamente verschreiben kann. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil dann reicht ja eigentlich, jetzt sage ich mal, bei einem Orthopäden, der jetzt keine osteologische Praxis hat, der nicht so viele Patienten mit Osteoporose therapiert, reicht ja dann ja ein Patient im Quartal und du bist sofort über der Statistik und muss dann irgendwie Angst haben von einem Regress oder zumindest erstmal Mecker von der KV oder ein rotes Sternchen oder was auch immer da zurückkommt. Aber es ist halt einfach so, wenn man sich die Literatur und die Wissenschaft anschaut, es gibt ganz gute Gründe, warum man einigen Fällen Osteoanabol therapieren sollte. Das ist, ich versuche das den Patienten meistens mit einem Haus zu beschreiben, wo ich sage, okay, manchmal laufe ich an einem schönen Fachwerkhaus vorbei und denke, oh mein Gott, richtig einziehen kann ich jetzt da noch nicht, aber es sieht sozusagen, wenn ich da ein bisschen anfange, ein bisschen aufzubauen mit Vitamin D und Calcium und dann erhalte ich mir sozusagen die Struktur mit einer antiresorptiven Medikation, dann passt es, dann ist es wieder ein Haus, was mich sozusagen beherbergen kann. Wenn ich jetzt aber an einem Schuppen vorbeilaufe oder an irgendwas, was früher mal ein Fachwerkhaus war, wo aber die Balken schon vollkommen eingestürzt sind und zwischen den Balken fehlen einfach die Ziegelsteine und ich sage, ja, diese Struktur möchte ich jetzt erhalten mit einer antiresorptiven Therapie, dann kann das nicht gut gehen, sondern das ist jemand, wo ich dann idealerweise sozusagen sein Knochenfachwerkhaus erstmal osteoanabol wieder aufbaut. Das heißt, ich muss die Balken stärken und ich muss zwischen die Balken auch wieder so Baustein, Knochensubstanz reinbringen. Und deswegen ist es schön, dass die osteoanabole Therapie einfach einen neuen Stellenwert findet. Und es gibt auch manchmal einen Grund, sozusagen osteoanabol first zu therapieren. Das ist immer dann, also prinzipiell sagen wir so, die neue Leitlinie sagt, ab einem Frakturrisiko von 10% über die nächsten 3 Jahre, also wenn das im Risikorechner so rausgekommen ist, hat man einen Grund, Osteoanabol zu therapieren. Und eben auch, wenn der Patient noch nicht vortherapiert ist und man jetzt irgendwie Hemmungen hat, ach, der hat jetzt noch gar kein anderes Medikament ausprobiert und eigentlich brauche ich doch erstmal so in Anführungsstrichen ein Therapieversagen, bevor ich an die teureren Medikamente ran darf, sagt halt die Leitlinie, nee, wenn wir jetzt einen noch nicht vortherapierten Patienten haben, dann wirken die osteoanabolen Substanzen sogar noch mehr knochenaufbauend. Das heißt, das wäre im Idealfall so, dass wir diesen Patienten dann sofort mit einer osteoanabolen Therapie beginnen. Ein anderer Grund oder sag ich mal ein anderer Risikofaktor neben dem, sag ich mal, in Anführungsstrichen komplett zerstörten Haus, da ist einem klar, man sollte das erstmal aufbauen. Aber wenn wir jetzt noch gar nicht so wissen, wie schaut in dem sein Haus aus, sondern nur wissen, dieser Patient hatte gerade eben eine Fraktur, dann wissen wir, der hat ein verdammt hohes Risiko, sich nochmal was zu brechen. Gerade eben die proximalen Femurfrakturen wie auch die Wirbelkörperfrakturen haben ein hohes imminentes Frakturrisiko, also imminent für in zeitnaher Bedrohung herrschende Folgefraktur sozusagen. Und dieses Risiko ist gerade eben in den ersten 1 bis 2 Jahren sozusagen ganz besonders erhöht. Und da wissen wir einfach, dass in dem Moment eine Medikation wie ein orales Bisphosphonat, das erreicht seinen frakturschützenden Effekt erst so richtig nach 12 Monaten. Das heißt, die High-Risk-Zone oder diesen Zeitpunkt, wo der Patient die allerhöchste Gefahr der Refraktur hat, die ist da gar nicht gut abgedeckt. Und das wäre eben bei einem hohen Frakturrisiko und einem hohen imminenten Frakturrisiko der Grund, mit einer osteoanabolen Therapie loszulegen.
Das heißt, wir haben jetzt gesprochen über die Basistherapie, wir haben gesprochen über die, so ein bisschen im Nebensatz über die Bisphosphonate, die natürlich so ein bisschen als Basis auch gelten, als Basistherapie gelten. Und du hast jetzt gerade gesprochen von der osteoanabolen Therapie, die also dann nach der neuen Leitlinie deutlich mehr Gewichtung bekommt, beziehungsweise auch viel früher eingesetzt werden kann. Wie ist das mit der, wenn wir jetzt nochmal über die postmenopausalen Hormontherapien spricht, gibt es da Veränderungen, die Niederschlag gefunden haben in der Leitlinie?
Also in der Leitlinie direkt hat es jetzt nicht eine riesengroße Änderung gegeben, was jetzt die Indikation von einer Hormonersatztherapie oder die Indikation von einem SERM, also einem selektiven Östrogenrezeptormodulator angeht. Es ist so, dass empfohlen wird, praktisch bei Patienten, die ein Frakturrisiko von ca. 3% für die nächsten 3 Jahre haben, dass man sagt, das wäre ja so der Bereich, wo man gerne mit einem SERM arbeiten muss. Das heißt, da muss man noch nicht unbedingt gleich mit einem Bisphosphonat oder einem Denosumab arbeiten, also mit einem antiresorptiven Mittel, sondern da könnte man, wenn das Risiko bei 3% liegt, auch eben mit einem SERM sehr elegant arbeiten und ich finde, oder mit einer Hormonersatztherapie. Ich habe das Gefühl, dass jetzt unabhängig von der Leitlinie sich einfach, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, sich viel getan hat in der Gesellschaft, dass die Hormonersatztherapie nicht mehr so verpönt ist, dass auch sozusagen gesellschaftlich mehr akzeptiert wird, dass Frauen sich eine Hormonersatztherapie in Anführungsstrichen sozusagen gönnen, dass das völlig okay ist und dass man nicht seine Wechseljahre, gerade eben wenn sie früh einsetzen, wenn Frauen sehr, sehr früh in die Wechseljahre kommen und vor allem wenn sie Beschwerden haben, dass man einfach sagt, ja, das ist jetzt so und jetzt bist halt früh in den Wechseljahren und kriegst wahrscheinlich deswegen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Osteoporose und einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt und Demenz, sage ich mal, das sind alles so Faktoren, die, hier spricht die Orthopädin, muss man dazu sagen, aber die sich ja erhöhen, wenn eine Frau früh in die Wechseljahre kommt und dass man dass aber praktisch jetzt das einfach offener ist, dass man sagt, hey, wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Behandlung mit bioidentischen Hormonen und dass man das sieht, dass das die Gynäkologen häufiger verschreiben oder auch tatsächlich, dass die Patienten direkt mit dieser Fragestellung sich dort vorstellen.
Ich muss nochmal sagen, also ich sehe Patienten mit Gangstörungen und daraus resultierenden Stürzen sehr, sehr häufig. eigentlich ja jeden Tag. Und das Thema Osteoporose, Frakturrisiko, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen finde ich spannend, dass wir nochmal zusammen gesprochen haben. Gibt es zum Abschluss nochmal irgendwas, was du, was wir vergessen haben, was aus deiner Sicht wichtig ist? Also ich versuche ja mit meinen Patienten immer zu besprechen, dass Bewegung extrem wichtiger Faktor ist, aus unterschiedlichen Gründen. Was würdest du das weiterhin aus osteologischer Sicht so unterschreiben oder wie ist es da?
Ja, ganz klar. Also Sturzprophylaxe ist ein Riesenthema, um sozusagen die manifeste Osteoporose, also das Auftreten von Frakturen, zu verhindern. Und zur Sturzprophylaxe, da gehört alles dazu, von dass ich meinen Patienten darüber informiere, wie er Stolperfallen aus dem Weg räumt. Da sagt auch die neue Leitlinie, dass man zum Beispiel bei Patienten mit einem hohen Sturzrisiko ab dem 70. Lebensjahr, sag ich mal, idealerweise jemanden zu Hause vorbeischickt, um zu gucken, gibt es da vielleicht ein paar Sachen, die man verbessern könnte. Die Patienten sollen eben darauf hingewiesen werden, dass sie ihre Sehhilfe adäquat einstellen, also dass ich die richtige Sehstärke habe oder eben auch, dass ich mir Licht anmache, wenn ich nachts aufstehe. Die Leitlinie sagt jetzt auch erstmal was zur Ernährung, und zwar, dass sie 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht tägliche Aufnahme empfehlen, gerade eben bei den betagten Patienten, weil unsere Muskulatur, die braucht das Protein, und unsere Muskulatur macht ja zum einen unseren Knochen stark, aber unsere Muskulatur ist ja auch sozusagen ein sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, dass ich einen drohenden Sturz abfedern kann, abfangen kann, dass ich mich besser in Balance halten. Es gibt sogar eine eigene Leitlinie, die kam zeitgleich mit der Osteoporose-Leitlinie sozusagen für die Physiotherapeuten raus, die auch sehr lesenswert ist, wo viele gute Anregungen sind. Und ich denke auch, dass es immer ganz wichtig ist, ich drifte so schnell in die medikamentöse Therapie ab, aber ich würde der Sturzprophylaxe einen mindestens genauso großen Stellenwert einräumen, weil die meisten Stürze, die meisten Frakturen erfolgen immer noch auf einen Sturz.
Bevor wir zum Ende kommen von dem Podcast, wollte ich dich fragen, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagen würdest, das sind noch Details, die wichtig sind in der neuen Leitlinie, die auch Relevanz haben für die weitere, ja, für die klinische Tätigkeit?
Da gibt es noch 2, 3 Sachen, die mir einfallen würden. Also zum einen hatte ich ja angedeutet, dass man für den neuen Risikorechner nicht unbedingt immer eine knochendichte Messung braucht. Aber dass es jetzt in der neuen Leitlinie 3 Konstellationen gibt, wo empfohlen wird, die Therapie zeitnah zu beginnen. Das ist bekannterweise schon die Wirbelkörperfraktur sowie die proximale Femurfraktur. Da wird empfohlen, rasch und ohne Verzögerung. Damit ist eben auch gemeint, man braucht keine DEXA-Messung. Kann man dort die Therapie beginnen, wenn andere Ursachen ausgeschlossen wurden. Und auch bei Patienten, die über 3 Monate mit einem Glucocorticoid behandelt werden, da ist die Dosis erniedrigt worden auf nur 5 Milligramm Prednisolon täglich. Wenn es über länger als 3 Monate eingenommen werden soll, dann soll man auch da unabhängig von einer Knochendichtemessung mit der Behandlung loslegen. Und ein Punkt, der immer auch viele Fragen aufwirft, ist oder viel Verunsicherung hervorruft, sind Bisphosphonate und die Gefahr der Kieferosteonekrose. Und die Leitlinie sagt hier, eine Osteoporosetherapie sollte nicht wegen einer zahnärztlichen Prophylaxe hinausgezögert werden, weil das Problem ist nicht, dass die Patienten so viele Osteonekrosen bekommen, sondern das Problem ist, dass so wenige Patienten eine Osteoporose-Behandlung bekommen. Und dann sollte man das jetzt nicht noch verzögern und, sage ich mal, einem Patienten noch eine weitere Aufgabe an die Hand gehen, dass er jetzt erstmal zum Zahnarzt muss und sich das absegnen lassen muss, bevor er mit einer Therapie beginnen kann, sondern da kann man eben beim Osteoporose-Patienten ohne eine vorab erfolgte Zahnarztkontrolle trotzdem loslegen. Und bei der Zollendronsäure, dem am längsten wirksamen Bisphosphonat, also der Einjahresspritze, da hieß es in der letzten Leitlinie noch, dass das nicht innerhalb von 2 Wochen nach einer proximalen Femurfraktur nach der Operation gegeben werden sollte. Und auch da haben sie gesagt, unsere Behandlungszahlen sind so, so schlecht. Es ist natürlich, wäre es schöner, wenn wir es erst nach 2 Wochen geben. Aber wenn ich nicht weiß, ob das dann in der Reha oder in der Niederlassung erfolgt, und ich sage jetzt mal, in 99% der Fällen oder noch höher wird es wahrscheinlich nicht erfolgen, leider. Dass es dann besser ist, wenn ich den Patienten natürlich schon anbehandle. Und deswegen haben sie es abgeschwächt und haben halt gesagt, bei proximalen Femurfrakturen sollte, wenn möglich, idealerweise 2 Wochen Latenz bis zur Zollendronengabe nach der OP eingehalten werden. Und genau, zu guter Letzt haben sie auch noch mal was geschrieben, was, denke ich, vielen Niedergelassenen den Rücken stärken wird. Und zwar haben sie geschrieben, wenn bei zu erwartenden Problemen mit der oralen Applikationsform, also das wären bei den Osteoporose-Medikamenten, da kann man oral Bisphosphonate oder SERMs annehmen. Und wenn ich aber schon weiß, der Patient, der ist entweder zu dement oder der hat da keine Lust, die Tabletten zu nehmen, oder ich weiß, der wird das Bisphosphonat gemeinsam mit einem Calcium runterschlucken oder versteht es nicht, dass er seine Schilddrüsentablette an dem Tag von dem Bisphosphonat nicht als erste Tablette nehmen darf, dann kann man eben mit einer parenteralen Therapie oder beginnen. Also, weil man dann einfach weiß, die Compliance ist sehr, sehr viel besser, und der Niedergelassene hat jetzt wieder was, worauf er sich berufen kann, wenn er eben nicht ein orales Bisphosphonat verschrieben hat. Und das fand ich war ein sehr schöner Zusatz, der da noch erfolgt ist.
Okay, dann vielen, vielen Dank, liebe Veronika. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu sprechen.
Sehr gerne.
Ich finde, dass man immer hört, wie sehr du für das Thema brennst. super spannend. Ich bin mir sicher, dass viele was mitnehmen konnten. Das sind ja nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, die hier zuhören, sondern manchmal verirrt sich ja auch der eine oder andere Patient hier in den Podcast. Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, möglichst viele Details auch in den Shownotes zu verlinken. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft.
Danke, lieber Kai. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nochmal über mein Lieblingsthema zu sprechen.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.